Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Ich begrüße Sie zu den Philosophischen Brocken, am Mikrofon ist Ulrike Kadi. In der kommenden Stunde geht es hier um ein Buch, und zwar um eine Publikation, die Esther Hutfless und Barbara Zach herausgegeben haben unter dem Titel Queering Psychoanalysis mit dem Untertitel Psychoanalyse und Queer Theory – Transdisziplinäre Verschränkungen. Ich habe mit den beiden Herausgeberinnen ein Gespräch über ihr Buch geführt. Die eine von beiden, Esther Hutfless, lebt und arbeitet in Wien als Philosophin, freie Wissenschaftlerin, als Psychoanalytikerin des Wiener Arbeitskreises für Psychoanalyse. Sie beschäftigt sich wissenschaftlich vor allem mit poststrukturalistischen, dekonstruktiven und feministisch-philosophischen Themenfeldern und nicht zuletzt mit Queer Theory. Die andere Herausgeberin ist Barbara Zach. Sie lebt und arbeitet ebenfalls in Wien, und zwar als Psychoanalytikerin in Ausbildung unter Supervision beim Wiener Arbeitskreis für Psychoanalyse und als personenzentrierte Psychotherapeutin beim ÖGWG. Sie ist Juristin und hat als solche administrativ in verschiedenen Bereichen zur Antidiskriminierung und für Gleichbehandlung gearbeitet. Der Band Queering Psychoanalysis enthält, abgesehen von Vorwort und Einleitung, 15 deutschsprachige oder aus dem Englischen ins Deutsche übersetzte Artikel. Und die beiden Herausgeberinnen, das ist der Rückseite des Einbandes zu entnehmen, möchten mit dem Band einen produktiven Dialog zwischen Psychoanalyse und Queer Theory initiieren. Zunächst ging es in unserem Gespräch um die Vorgeschichte des Buches, weshalb Queering Psychoanalysis gerade jetzt erschienen ist.
Warum es das Buch überhaupt gibt und warum es das Buch jetzt gibt, das hat eine fachliche Ebene und eine persönliche Ebene. Zur Illustration der persönlichen Ebene vielleicht möchte ich ein wenig über meine Erfahrungen sprechen. Nämlich, dass ich vor 14 Jahren, 15 Jahren in einer Podiumsdiskussion in Bad Gleichenberg bei den Psychotherapiewochen von einem Kollegen der WPV, der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung, gehört habe, dass er schwulen Männern und lesbischen Frauen abrät, sich offen bei der WPV oder beim Arbeitskreis für die Ausbildung zu bewerben. Das habe ich damals gehört und das war der Grund, warum ich mich dann gegen eine solche Bewerbung beim Wiener Arbeitskreis für Psychoanalyse oder auch bei der WPV entschieden habe. Damals eine humanistische Psychotherapieausbildung begonnen habe und so eine ganz persönliche Diskriminierungserfahrung machte. Jahre später habe ich mich dann doch getraut, mich beim Arbeitskreis zu bewerben. Bin aufgenommen worden, stelle fest, dass in meiner Gruppe von 9 Kandidaten und Kandidatinnen 3 queere Personen sind und war sehr angetan davon, dachte mir, gut, das ist vorbei mit der Pathologisierung von Homosexualität und machte dann aber die Erfahrung im Zuge der Ausbildung, dass dem doch nicht so ist. Und mein Gefühl ist, oder mein Eindruck vielmehr ist, dass da was auseinanderklafft zwischen einer Akzeptanz und einer Entpathologisierung auf der einen Seite und dann aber doch immer wieder kommen Haltungen durch, kommen Ansichten durch in den Theorieseminaren, in Supervisionen, die dann doch wieder aufhorchen lassen oder zweifeln lassen, wie weit es tatsächlich mit der Entpathologisierung vorangegangen ist und dass dem nicht ganz so ist. Und aus der Erfahrung dann mit meinen Kolleginnen, auch mit der Esther in der Gruppe, war klar, wir schauen uns jetzt fachlich, jetzt kommen wir zum Fachlichen, da schauen wir jetzt fachlich genau hin, wie können wir die Theorie lesen, die Texte lesen, wie können wir fachlich argumentieren und diskutieren um Aussagen wie: Wir wissen nicht, ob es gesunde Homosexuelle gibt, weil gesunden Homosexuellen kommen nicht in die Psychoanalyse, um dem was entgegenzusetzen und das für die Zukunft zu verhindern.
Ich finde, du hast das wirklich ganz wunderbar beschrieben. Ich hatte, als ich überlegt habe, mich beim Arbeitskreis für die Psychoanalyseausbildung zu bewerben, auch sehr lange überlegt. Ich habe viele Leute befragt und sowohl für und widers gehört und war dann zunächst auch einerseits sehr erstaunt, dass ich aufgenommen wurde und auch, dass wir zu dritt aufgenommen wurden. Und auf der anderen Seite, wie die Barbara das beschrieben hat, gibt es nach wie vor sehr viele pathologisierende homo- und transphobe Diskurse in der psychoanalytischen Literatur, die auch in der Ausbildung reproduziert werden und die nicht weiter kritisch hinterfragt werden. Und das war für uns der Ausgangspunkt, eben uns auch mit alternativen Ansätzen auseinanderzusetzen. Und wir haben dann recherchiert, nach Texten gesucht, die wir gemeinsam lesen möchten. Wir haben dann eine Forschungsgruppe gegründet und sind draufgekommen, dass es eigentlich im US-amerikanischen Bereich und im angloamerikanischen Raum durchaus sehr viele Texte gibt, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und dass es da auch viel früher schwule und lesbische Psychoanalytikerinnen gegeben hat, die nicht nur aufgenommen wurden in psychoanalytische Ausbildungen, sondern die auch recht früh sehr offen damit umgegangen sind und sehr früh auch Position bezogen haben und auch viel publiziert haben. Und dass es mittlerweile in den USA auch die ersten Transgender-Personen gibt, die in psychoanalytischen Ausbildungen sind. Also das war so der eine Punkt. Und für mich kommt dann auch noch ein zweiter Punkt hinzu. Als Philosophin und als eine, die sich schon lange mit Gender-Theorien beschäftigt, war es für mich lange Zeit eine Frage, wie sind diese beiden Ansätze, konstruktivistische Ansätze und dekonstruktive Ansätze, poststrukturale Ansätze aus den Gender Studies, der Queer Theory, feministischer Theorien, produktiv vereinbar mit psychoanalytischen Ansätzen. Und ich habe lange irgendwie gedacht, ich muss das irgendwie trennen oder ich habe das so irgendwie zweigeteilt gesehen. Auf der anderen Seite bin ich Philosophin und Gender-Theoretikerin und auf der anderen Seite beschäftige ich mich mit psychoanalytischen Theorien und irgendwann ist da auch die Idee aufgetaucht, das Bedürfnis, das mehr zusammenzudenken. Und es gibt zwischen Gender Studies und Queer Theory und psychoanalytischen Theorien durchaus viele Überschneidungsfelder oder Berührungsfelder. Beide beschäftigen sich mit Fragen der Sexualität, der Subjektgenese, damit wie Begehren gedacht werden kann, Fragen von Identitäten. Und da haben wir auch eine Lücke gesehen, vor allem im deutschsprachigen Raum, das mehr in einen produktiven Diskurs zu bringen.
Sie sagen, es sei wieder natürlich, doch sie liegen falsch, denn in dieser Kultur wird manche Theorie alt und dann haben sie jahrhundertelang Unsinn gequatscht. Davi, mein Freund, wir hatten dich unter Verdacht. Sex dient nicht nur der Fortpflanzung, Sex macht Spaß, das wirft deren Ordnung um. Surprise, es gibt doch mehr als zwei Geschlechter, wirf einen Blick in die Natur und du weißt, wer recht hat. Männchen, Vögel, Männchen.
Das heißt, man kann sagen, das ist ein sehr integratives Projekt, an dem ihr euch abarbeitet, nämlich Gegensätze zu verbinden, Felder, in denen ihr unterwegs wart, näher aneinander heranzurücken. Ich denke, ein Teil der Sendung heute wird sein, dass wir versuchen, ein Bild davon zu entfalten, was eine queere Psychoanalyse sein könnte. Und mir kommt vor, dass so die Begriffe, um die es dabei geht, zum Teil auch neu beschrieben und neu definiert werden müssen. Wobei es vielleicht erst einmal wichtig ist, überhaupt zu schauen, wovon sprechen wir. In dem, was ihr jetzt angedeutet habt, schien mir der Transgender-Aspekt im Vordergrund zu stehen, beziehungsweise auch eine Ausrichtung des eigenen Begehrens. Das Stichwort für Außenstehende zum queeren Denken ist LGBTI. Vielleicht gibt es da auch Differenzen, je nachdem, von wo man kommt. Und Differenzen, die sich auch in dem Buch niederschlagen.
Ja, zur Integration fällt mir noch
als Ergänzung ein. Das Ganze spielt sich ja nicht nur in einem theoretischen und Denkraum ab, unser Projekt, sondern wir sind ganz konkret auch in der Arbeit gefordert, mit den Menschen, mit denen wir psychoanalytisch arbeiten. Und auch das ist ein Teil dieses integrativen Zusammenführens. Also nicht nur persönliche Erfahrungen und theoretische Überlegungen, sondern wie arbeiten wir mit Menschen aus der LGBTIQ, ich finde es Englisch leicht, das geht irgendwie leicht, so phonetisch von Zunge. Wie arbeiten wir mit diesen Menschen, die zu uns kommen, die sich in Leidenszuständen befinden, die Unterstützung und Verständnis erwarten, um die eigene Geschichte besser zu verstehen? Und wie arbeiten wir mit denen mit einem theoretischen Rüstzeug, das wir vermittelt kriegen in unseren Ausbildungen und das da irgendwie oft auch nicht passend erscheint? Also das finde ich noch einen ganz wichtigen Aspekt.
Gibt es da spezielle Begriffe, von denen ihr sagen würdet, die passen so schon gar nicht?
Was mir auf die Schnelle einfällt, ist der positive und der negative Oedipus-Komplex. Also wo in dieser Wortwahl von positiv und negativ auch eine Bewertung, eine Wertung mittransportiert wird.
Was für mich auch immer wieder eine Schwierigkeit ist, dass ausgehend vom Konzept der Bisexualität und Jack Drescher beschäftigt sich in seinem Artikel in unserem Buch damit, die Pole von Männlichkeit und Weiblichkeit immer das Zentrum bleiben, um das dann alles kreist und von dem aus die verschiedenen Identitäten, Begehrensformen auch abgeleitet werden oder Kombinationen daraus gedacht werden. Was bedeutet, dass man sozusagen von dem Männlichkeit aktiv, Weiblichkeit passiv auch nicht wegkommt und dass immer, wie auch immer Dinge gedacht werden, das immer letztlich dort endet. Das finde ich auch eine Schwierigkeit. Und was schon auch, finde ich, eine Schwierigkeit ist, dass das dann auch sich weiterschreibt, wie Schwule und Lesben gedacht werden in verschiedenen Identifizierungen und welche Stereotypien zum Teil auch reproduziert werden und dasselbe dann auch in unterschiedlicher Weise auf Transgender umgelegt wird, was bedeutet Weiblichkeit und Männlichkeit da und auch wie offen oder nicht offen kann das gedacht werden oder wie wird auch eine nicht eindeutige Geschlechtsidentität pathologisiert und dann sofort die gesamte Persönlichkeit pathologisiert, obwohl es ein Aspekt sein kann.
Ja, nicht-binäre Identitätskonzepte, glaube ich, sind noch viel schwieriger zu fassen, weil sie sich dann diesem männlich-weiblich gänzlich zu entziehen versuchen zumindest. Das finde ich noch viel theoretisch schwieriger als trans zum Beispiel, wenn trans sich dann Richtung das Gegengeschlecht zum Beispiel orientiert. Aber so offen, weder sich weder da noch dort verortend, geht in der psychoanalytischen Theorie schnell ins Psychotische.
Sich weder da noch dort verorten würde bedeuten, eine fluide Identität wäre schon vielleicht zu viel mit Blick auf Geschlecht. Einen fluiden Zustand anzustreben oder zu haben und sich in allen möglichen alltäglichen Zusammenhängen bewegen zu wollen, was vielleicht schon schwierig ist, selbst wo wir jetzt drei Geschlechter haben, sind es wieder neue Kategorien, in die Einordnung erwünscht, gefordert oder erzwungen wird.
Queer hat viele Bedeutungen und es liegt daher nahe, sich über diese Bedeutungen zu verständigen. Wofür und wie im Buch Queering Psychoanalysis der Ausdruck queer verwendet wird.
Also ich finde, queer sein ist ein sehr komplexer Begriff, was oft in der Rezeption auch untergeht. Also einerseits ist der Begriff ein ursprünglich abwertender Begriff, der auch als Beschimpfung gegenüber vor allem schwulen Männern verwendet wurde und der dann in den 70er und 80er Jahren von der Community produktiv angeeignet wurde. Das heißt, als eine offene Selbstbezeichnung auch verwendet wurde. Und damit bringt der Begriff queer selber etwas zur Aufführung, wo die Theorie dann auch ansetzt, nämlich dass ein Begriff nicht auf eine Natürlichkeit oder Ursprünglichkeit oder auf eine Essenz verweist und deshalb auch bedeutungsmäßig umgeschrieben und anders zitiert werden kann. Und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt queerer und poststrukturaler Theorie, dass man Begriffe mit neuen Bedeutungen versehen kann und in andere Kontexte setzen kann und anders rezitieren kann und sich damit auch politisch Bedeutungen und auch gesellschaftliche Bedeutungen verschieben und verändern können. Das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und dann wurde der Begriff, oder er wird zum Teil, und das ist auch das Widersprüchliche daran, natürlich auch zum Teil als Identitätskategorie verwendet und wird dann zum Teil auch, wie ich finde, starr. Und das ist eine Schwierigkeit, weil es auch in queeren Kontexten die Diskussionen gibt, wer gehört dazu, wie queer muss man sein, um sich queer nennen zu können, was tun wir damit, wenn heterosexuelle Menschen plötzlich auch beginnen, diesen Begriff für sich anzueignen, wie subversiv ist er dann. Auf jeden Fall ist es ein Konzept, das versuchen möchte, offen zu bleiben und diese Offenheit auch immer wieder herzustellen. Und das finde ich etwas sehr Produktives und Subversives an diesem Begriff. Queer Theory ist dann in den 90er Jahren circa entstanden, in den 80er, 90er Jahren. Der Begriff wurde geprägt oder erfunden von Teresa de Lauretis, die ihn zuerst für den Titel einer Konferenz gewählt hat und die dann auch eine Publikation dazu herausgegeben hat. Und dann haben sich ganz unterschiedliche Theorien aus ganz unterschiedlichen Disziplinen um dieses Diskursfeld Queer Theory gebildet.
Das ist Queer Theory jetzt von dem dekonstruktiven oder philosophischen Blickwinkel her. Und jetzt habt ihr die Vorstellung, dass Psychoanalyse queer sein kann oder vielleicht schon immer ist.
Ja.
Welche Aspekte an Psychoanalyse eignen sich besonders, mit queer-theoretischen Anliegen zusammenzukommen?
Was für uns das Wichtige ist an diesem Projekt Queering Psychoanalysis, ist, dass wir der Psychoanalyse damit nicht eine Ideologie überstülpen wollen und dass wir das auch nicht so verstehen, dass man zum Beispiel alte Normen oder Normen in Bezug auf Geschlechterdenken, wie sie bisher auch in der Psychoanalyse präsent waren, einfach durch neue Normen ersetzt oder Normen, wie das auch oft vor einem identitätspolitischen Hintergrund gedacht wird, einfach ausweitet oder die Grenze zwischen Norm und Abweichung einfach verschiebt und sagt, okay, queere Menschen können jetzt auch einfach zur Norm und die Abweichung beginnt einfach woanders. Sondern wir möchten, und so verstehen wir dieses Queering Psychoanalysis, die Norm selber in Frage stellen. Und das ist etwas, wo wir finden, dass das auch schon Freud gemacht hat und was ich auch immer wieder in psychoanalytischen Ansätzen finde, nämlich zum Beispiel in Freuds Überlegungen zur Sexualität, dazu, dass Homosexuelles auch immer in der Heterosexualität enthalten ist, dass Sexualität immer von der Fortpflanzungsfunktion auch abweicht, dass Perversionen auch immer Teil der Sexualität sind. Also mit all diesen Konzepten hat Freud auch den Bereich der Norm, ja, könnte man sagen, dekonstruiert.
Und ich finde, der Paradebegriff in der psychoanalytischen Theorie, der sich fürs Queering anbietet, ist die infantile Sexualität. Teresa de Lauretis hat ja bei uns in unserem Buch einen Beitrag geschrieben, wo der Titel lautet Der queere Trieb, wo sie ganz stark darauf eingeht, in Verbindung mit La Planche, die infantile Sexualität, die sich an keine Normen hält, die tut, was sie will, sozusagen, also wo das Triebgeschehen gänzlich ungeregelt ist, das ist der, finde ich, der zentrale Anknüpfungspunkt für ein Queering.
Das finde ich auch ein bisschen kribbelig. Ne? Nämlich, oder es macht mich ein bisschen kribbelig, weil ich zwar nachvollziehen kann, dass die Norm etwas ist, was sich allzu fest auf die einzelnen Subjekte drauflegt und sie unglaublich einengt und zwingt. Ich bin aber nicht so sicher, ob die jetzt infantile Sexualität als Rahmen für eine subjektive Entwicklung ausreichen könnte, auch nur theoretisch. Anders gesagt, mit Regeln und Normen haben wir ja nicht nur einengende Aspekte vor uns, sondern auch stützende, unterstützende Bedingungen, unter denen wir uns entwickeln und auch weiterentwickeln können. Also die Frage wäre, geht es mit der Kritik an der Normativität in eine Richtung, in einzelnen Bereichen etwas in Frage zu stellen, oder ist es eine radikale Kritik, die sagt, Norm und Normativität, damit wollen wir psychoanalytisch eigentlich gar nichts zu tun haben?
Ich glaube, dass das gar nicht so möglich ist, dass man die Normen auch braucht, aber wenn man diesen Ansatz von LaBlanche weiter verfolgt, dann kommt man dorthin, dass die infantile Sexualität Zeit des Lebens ja in einer erwachsenen Sexualorganisation auch weiterlebt. Das heißt, diesen Teil, der nicht zielgerichtet ist, der nicht hetero, homo oder wie immer organisiert ist, dass man den nicht verleugnet, sondern dass der Bestandteil der menschlichen Sexualorganisation ist und Einfluss hat, infantile Sexualität beeinflusst eine erwachsene Sexualorganisation, und damit, finde ich, kriegt man die Normativität auch ein Stück relativiert, weil dann ist eine offene, ich nenne es jetzt offene Sexualität, Bestandteil jedes Menschen, und dann tue ich mir viel, viel schwerer damit zu sagen, die können sich fortpflanzen und haben eine richtige Sexualität oder wie auch immer oder wollen das, und die anderen sind krank. Mir kommt vor, dass ist der große Gewinn, wenn man die infantile Sexualität mit ihrem ungesteuerten, wo jedes Begehren möglich ist und erwünscht ist, in eine erwachsene Sexualorganisation dort mitdenkt, also die schon normiert ist.
Es ginge gewissermaßen um Normen, die die reproduktive Sexualität betreffen, vor allen Dingen.
Auch. Wobei auch Normen wie, dass niemand zu Schaden kommt in einer Sexualität.
Es gibt Schnecken, die haben an ihren Enden je ein anderes Geschlechtsorgan, um es zu verwenden. Sie leben in Kommunen und Gruppensex ist Standard. Sie bilden einen Kreis und alle sind dann schwanger. Bei Seepferdchen beginnt der Lebenslauf mit der Schwangerschaft in Papas Babybauch. Die Männer kriegen Kinder, mir nix, dir nix. Tja, wenn das nicht queer ist.
Ich finde den Begriff der Norm auch schwierig, sozusagen den Begriff der Norm auf alles anzuwenden. Es gibt bestimmte gesellschaftliche Normen, die schon in gewisser Weise vorgeben oder strukturieren, was Frauen sind, was Männer sind, wie die sein sollen, wie Mütter sein sollen. Also es betrifft nicht nur LGBTIQ, sondern es betrifft ja auch heterosexuelle Menschen, die mitunter auch unter Normen sehr leiden. Und ich denke, es wird immer in irgendeiner Form solche Normen geben, aber es ist wichtig zu wissen, dass es Normen sind, die auch gesellschaftlich produziert und reproduziert werden und die nicht mit einer Natürlichkeit oder Ursprünglichkeit zu tun haben und die darum auch veränderbar sind. Und ich glaube, dass es auf der anderen Seite für die Entwicklung eines Subjekts, weiß ich nicht, ob ich mit dem Begriff der Norm operieren würde. Ich glaube, was wichtig ist, und da würde ich auf jeden Fall mich Lacan anschließen, ist die Frage des Anderen. Wie tun wir mit dem Anderen? Und ich würde sagen, dass hier für mich eher so ein Begriff auch wie Autorität auf der einen Seite, die Anerkennung der Radikalität des Anderen, die Frage, wie entwickelt sich auch eine Ambiguitätstoleranz, wie kann man mit Differenzen umgehen oder mit Konflikten. Das sind für mich sehr wichtige Aspekte, die ganz wichtig in der Subjektgenese sind und die auch mit der Frage des Anderen und wie wir uns dazu in Beziehung setzen zu tun haben. oder wo für mich die Frage von Norm und geschlechtlicher Norm nicht so eine Rolle spielt und die für mich aber eigentlich der wesentliche Aspekt sind, um gut in beziehungs- und gesellschaftlichen Kontexten auch leben zu können.
Weil du sagst, Lacan, wenn man den früheren Lacan nimmt, dann würde man ja bei dem anderen auch relativ schnell an Kastration denken.
Ja. Ja?
Und an Akzeptanz eines Mangels. Und das ist schon relativ nah bei Norm. Also ein etwas akzeptieren, was mir unangenehm ist und wo ich auf was verzichten muss. Da wird schon was eingeschrieben, soll was eingeschrieben werden. Die eine Frage wäre Queer Theory und Kastration. Was ist Kastration ein Begriff von Freud, auf den man vielleicht doch besser verzichtet? Susan Hinnenwolf schlägt ja vor, dass man sich stärker an Winnicott orientiert und keine Verzichts- und Heldendramen mehr schreiben soll in der Psychoanalyse und stattdessen Spiel und Kreativität in den Vordergrund rückt. Ich bin insofern unsicher, ob das aufgeht, weil Kastration ja auch etwas ist, was mit dem Teil des Triebgeschehens zu tun hat, der bei Freud unter Todestriebe im weitesten Sinn läuft.
Es gab ja auch feministische Kritiken, die insbesondere die Kastration, den Mangel, den Phallus kritisiert haben. Dem kann ich mich zum Teil anschließen, weil es schon Aspekte in Lacans Denken gibt, wo ich finde, dass der Phallus transzendiert wird, fast. Sozusagen Gegenkonzepte war dann, man darf den Mangel überhaupt nicht denken und wir denken nur die Fülle. Ich denke schon und ich halte das psychoanalytisch auch für wichtig und ich kann es mir anders auch nicht vorstellen, den Einschnitt und den Mangel, der durch den anderen auch entsteht und durch die Abwesenheit des anderen mitzudenken. Also anders kann ich die Subjektgenese auch nicht denken. Was für mich schon die Frage ist, ist, müssen wir das Kastration nennen und welche Konsequenzen, also was schließt sich daran noch an und welche Positionen entstehen dadurch wieder? Also reproduzieren wir damit männlich aktiv, weiblich passiv, auch wenn Lacan sagt, es sind nur Positionen, oder nennen wir es einfach anders, um auch Dinge anders denken zu können und um sozusagen nicht in dieser Geschlechterbinarität, um nicht eine Metatheorie wieder zu haben, die in dieser Geschlechterbinarität bleibt. Also ich glaube schon, dass es wichtig ist, auch den Mangel zu denken und das, was sich immer entzieht. Also das kann ich auch aus poststrukturalistischer Perspektive nicht anders denken. Also dass es etwas gibt, das sich entzieht, das nicht gefasst werden kann. Ja, sonst Mangel, kann ich mir auch nicht vorstellen, wie Sprache zum Beispiel funktioniert.
Der Mangel, der antreibt, also das Triebhafte ohne Mangel, kann ich mir schwer vorstellen. Ich frage mich nur, ob wir beim Konzept des der anderen tatsächlich bei der Differenz auch die Geschlechterdifferenz unbedingt brauchen. Also Kastration als etwas, das mich beschränkt und mir meinen Platz weist und mir zu verstehen gibt, dass nicht alles möglich ist. Ist Kastration ohne diese Geschlechtsbestimmtheit denkbar? Wenn ja, kann ich mit dem Begriff der Kastration gut weiterhin was anfangen. Aber wenn männlich und weiblich wieder so zentral sind, dann gefällt mir der Begriff der Kastration nicht, weil wir nicht davon wegkommen. Also die Differenz des anderen wäre mir so wichtig und nicht die Geschlechterdifferenz. Ich bin eigentlich der Meinung, dass es so viele Geschlechtsidentitäten gibt, wenn man will, wie es Menschen gibt. Und diese Einteilungen in bestimmte Kategorien, Männer, Frauen und jetzt auch als Drittes, wie wir jüngst durch den Verfassungsgerichtshof jetzt erlebt haben, was ich grundsätzlich in der Realität für eine sehr gute Entwicklung halte, aber es hilft nichts, um die Geschlechterkategorien weniger zentral zu machen. Lola ist eine Hymne meiner Jugend, 70er Jahre. Ich glaube, es ist noch in den 60er Jahren geschrieben worden von den Kings. Und Lola beschreibt, dass ein Mann in einer Bar eine Frau kennenlernt oder zuerst sieht und kennenlernt und wunderschön findet. Und dann stellt sich im Laufe der Nacht heraus, er hat schon so ein bisschen Zweifel, kommen ihm schon, gibt es eine Textzeile, She walked like a woman, but talked like a man. Also hat er ein bisschen Zweifel, was ist da los, aber es interessiert ihn auch total. Und im Laufe der Nacht stellt sich heraus, dass Lola auch ein Mann ist. Und für mich war das damals ein grandioser Text. Und ich finde es bis heute eigentlich ein wunderschönes Lied.
I met her in a club down in Old Soho, where you drink champagne and it tastes like Coca-Cola. C-O-L-A Cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said hello.
An der Stelle aber die kindliche Sexualität, die infantilen Fantasien ein. Die fallen mir ein. Und ich bin nicht sicher, ob nicht ein Teil der Geschlechtsidentitätswünsche, Identitätsvorstellungen schon auch in diesen Fantasien ihre Quelle hat.
Ja.
Womit wir dann bei sehr konkreten Fragen auch für einen Behandlungsansatz wären. Ich meine, ein weiterer Punkt, der sehr in Frage gestellt wird, sind Identitätsvorstellungen. Ja, es gibt so viele Geschlechter, wie es Menschen gibt, bedeutet ja, es gibt keine Kategorien, nach denen Identität beschrieben werden kann. Bedeutet das, dass auch Identität als solche zu verabschieden ist, oder brauchen wir Identität und wie können wir sie uns dann psychoanalytisch oder auch nur klinisch versuchen zu denken?
Ich möchte kurz noch zu dem davor oder wo deine Frage begonnen hat noch was sagen, nämlich bei den Fantasien. Ich denke, und das ist etwas, was Ilka Gwindo in ihrem Text sich damit beschäftigt, nämlich auch, wie entstehen diese Fantasien. Mhm. Und sehr oft denken psychoanalytische Theorien sozusagen die gesellschaftliche Einschreibung nicht mit. Also ich denke, das ist etwas, wo Fantasien gedacht werden und damit auch in gewisser Weise essentialisiert werden. Und die andere Seite, nämlich wie entstehen diese Fantasien beim Kind und wie entstehen sie auch durch die Interaktion der Erwachsenen mit dem Kind, durch gesellschaftliche Aspekte, die da präsent sind. Und ich finde, das sind ganz wichtige Aspekte, die da mitzudenken sind. Wie werden Kinder erzogen, wie wird mit Kindern gespielt und wie früh beginnt diese geschlechterspezifische Erziehung und die sehr geschlechterspezifische Interaktion mit Kindern. Und ich finde, das ist etwas, was feministische Theoretikerinnen sehr früh untersucht haben, wo es ganz viele Studien dazu gibt. Wie schreibt sich das in Kinder ein und in das Verhalten von Kindern ein? Und das ist ein Aspekt, der in psychoanalytischen Theorien kaum mitbedacht wird. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ich wichtig fände, nämlich diese konstruktivistischen Aspekte und diese Machtdiskurse auch mit zu bedenken und es nicht nur als innerpsychische Fantasien zu verstehen.
Genau, diese Fantasien, die nicht aus dem Kind quasi genetisch hervorkommen, sondern die wieder mit LaBlanche ja, eingepflanzt werden durch die Erwachsenen an dem Kind. Und natürlich sind infantile Fantasien, haben ganz viel, glaube ich, mit männlich und weiblich und Mann und Frau und so zu tun, weil es von den Erwachsenen so auch vermittelt wird, mit deren Fantasien, bewussten und unbewussten Fantasien. Aber eben, es ist nichts Naturgemäßes, sondern es ist was kulturell Geformtes oder Bedingtes, wozu übrigens das Lied Queere Tiere sehr gut passt, weil sich hier Suki gegen diesen Naturbegriff und diese Natur, die Natur, die uns allen angeblich eingeschrieben ist, wehrt, indem sie auf Beispiele aus der Tierwelt rekurriert, wie queer nicht die Tierwelt gestaltet ist.
Wie machst du das in deinen Seminaren, wenn du dieses Lied Queere Tiere vorspielst?
Also das ist mein Eingangslied, so starte ich das Seminar zu Geschlechtsidentitäten und Trans und gebe den Text aus, dass die Menschen den Text mitlesen können, weil wenn man es zum ersten Mal hört, ist es besser, man kann auch mitlesen. Und dann verwende ich das, um assoziativ darüber nachdenken zu lassen, gemeinsam in der Gruppe, was die Aussage dieses Liedes sein kann, was da alles drinnen steckt an Normativitäten. Und ich finde, das Lied hat dann echt einen ganz wunderbaren Text, der sich gegen das Naturgemäße richtet. Das ist, glaube ich, das, was diesem Lied sehr gut gelingt, mit einem coolen Text und einem coolen Rhythmus.
Ist er wieder natürlich, doch sie liegen falsch, denn in dieser Kultur wird manche Theorie alt und dann haben sie jahrhundertelang Unsinn gequatscht. Da wie mein Freund, wir hatten dich unter Verdacht. Sex dient nicht nur der Fortpflanzung, Sex macht Spaß, das wirft deren Ordnung um. Surprise, es gibt doch mehr als zwei Geschlechter, wirf einen Blick in die Natur und du weißt, wer recht hat. Männchen, Vögel, Männchen, Weibchen lieben Weibchen, lasst uns die Menschen öfter mit Tieren vergleichen. Das war kein Revierkampf, das sind gaye Giraffen. Promiske Primaten, nehmt euch ein Beispiel an Affen. Statt zu streiten, wird bei dem Bonobus munter getauscht. Sie sind gechillte Tiere, das wünscht man dem Menschen mitunter auch. Jeder zehnte Pinguin ist keine Hete. Wie ist das bei uns? Wir wissen leider zu wenig. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich tu mich damit schwer. Sowas gäbe es nicht, wenn ich Bundeskanzlerin wär. Wenn plötzlich alle schwul sind, dann stirbt die Menschheit aus. Sie müssen sich entscheiden, Männer oder Frauen. In der Tierwelt wimmelt es nur so von Homos und Trans. Delfinweibchen wissen, was eine Flosse so kann. Walmännchen reiben ihre Prängel, weil es schön ist. Nicht zu fassen, dass Menschen dagegen so blöd sind. Halbe Meeresgrund ist hinter oder wechselt sein Geschlecht. F2M, M2F, nicht binär, alles echt. Chromosomen sind nicht alles und Hormone im Wandel. Es gibt keine Behandlung, niemand wird doof behandelt. Sie haben One-Night-Stands oder leben monogam. Kein Tier hat im Schrank hier seine Lebenszeit vertan. Schwule Schwäne adoptieren verlassene Eier. Unterziehen die geschlüpften Babys dann gemeinsam. Albatros-Lesben geben sich einen Abend hin und leben dann als Familie mit der Partnerin. Flamingos, Störche, Geier und Möwen. Es gibt viele queere Vögel, die gern feiern und vögeln. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich tu mich damit schwer. Sowas gäbe es nicht, wenn ich Bundeskanzlerin wär. Wenn plötzlich alle schwul sind, dann stirbt die Menschheit aus. Sie müssen sich entscheiden, Männer oder Frauen. Es gibt Schnecken, die haben an ihren Enden je ein anderes Geschlechtsorgan, um es zu verwenden. Sie leben in Kommunen und Gruppensex ist Standard. Sie bilden einen Kreis und alle sind dann schwanger. Bei Seepferdchen beginnt der Lebenslauf mit der Schwangerschaft in Papas Babybauch. Die Männer kriegen Kinder, mir nix, dir nix. Tja, wenn das nicht queer ist. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich tu mich damit schwer. Sowas gäbe es nicht, wenn ich Bundeskanzlerin wär. Wenn plötzlich alle schwul sind, dann stirbt die Menschheit aus. lassen sich entscheiden, Männer oder Frauen.
Ein großes Thema des Queerseins ist die Identität.
Ich beschäftige mich mit dem Identitätsbegriff in meinem Artikel in dem Sammelband. Es ist ein Begriff, der eher sehr spät, mit den 50er Jahren, eigentlich in die psychoanalytische Theorie gekommen ist. Davor hat man das sehr stark über Identifizierungen gedacht und es gibt bei Freud ja ganz verschiedene und sehr viele Identifizierungsmodelle und Theorien auch. Und ich würde hier eher bei Freud bleiben wollen, nämlich, dass es sehr viele und vielfältige Identifizierungen gibt, die sich überlagern, die widersprüchlich sind, die konflikthaft sind, wo vielleicht manche mal überwiegen, dann werden sie ersetzt durch andere, je nachdem auch in welchen Beziehungen wir sind. Dass es auch primäre Beziehungen gibt, aber da ist auch die Frage, wie halten die sich durch oder wie verändern die sich auch. Also, dass man das eher flexibler und offener denkt und Menschen sich ja auch während ihres gesamten Lebens verändern. Und Ilka Gwindo argumentiert auch dafür, dass man den Ödipus-Komplex nicht so denkt, dass mit einem Mal dann abgeschlossen ist und dann hat man eine bestimmte Identität erreicht, sondern dass diese Konflikte, um die es im Ödipus-Komplex eigentlich geht, während des gesamten Lebens auftauchen und dass die immer wieder neu bearbeitet werden und zu unterschiedlichen oder sich verschiebenden Lösungen führen können. Deshalb plädiere ich dafür, wenn man von Identität ausgehen möchte, das flexibel, nämlich im Sinne von Identifizierungen zu denken und auch etwas, das veränderbar ist, ohne dass es deshalb zu pathologisieren wäre.
Weil du jetzt auch von den Identifikationen gesprochen hast, die sich im Laufe des Lebens verändern können, oder sagen wir so Identifikationen, die dann zu einer Einheit führen. Was wir Identität nennen, ist ja sowas wie irgendein Gebilde, in dem wir uns verorten und sicher fühlen. Und durch ein Leben, durch lebenslanges Identifizieren und immer wieder neue Identifizierungen kann sich das ja verändern. Und doch bleibt es so ein Gebilde, ohne dass aus meiner Erfahrung in der klinischen Arbeit schwer zu arbeiten ist, wenn es nicht so etwas wie eine Identität, irgendetwas für den Moment, was Stabiles gibt. Das kann sich verändern. Oder bin mir sicher, dass es sich verändert. Und doch erlebe ich in der Arbeit mit den Menschen, dass das wichtig ist und dass es das braucht. Und da fällt mir ein, dass die Christa Rode-Daxer hat jetzt in der letzten Psyche einen Artikel geschrieben, wo es um Geschlechterbeziehungen geht in der Psychoanalyse, also unter Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytikern. Und dann bezieht sie sich auch ein bisschen auf so Geschlechtsidentitätstheorien und erwähnt eine, die von einer Zweizeitigkeit spricht, einer, wie mir vorkommt, nicht so oft thematisierten Zweizeitigkeit, nämlich, dass es für das Kind total wichtig ist, mit sowas wie einer Norm aufzuwachsen, was es heißt, du bist ein Bub oder du bist ein Mädchen, und dass es dann postödipal sich verändert und je älter man wird, desto relativer wird das und desto mehr kann man es als Konstrukt verstehen, weil du als Mensch ja sicherer wirst. Und da wird dieser Gedanke, der gefällt mir so, der wird da aufgenommen, du brauchst was, das dir Sicherheit gibt und dann kann sich da auch ganz viel wieder verändern. Aber das war mir zum Beispiel neu und das habe ich einen interessanten Ansatz gefunden.
Ist auch wiederum ein sehr integrativer Ansatz. Ja. Psychoanalytische Begriffe haben sich verändert, nicht nur die Begriffe in der Psychoanalyse, sondern auch Begriffe, mit denen die frühe Psychoanalyse gearbeitet hat. Ich denke hier ganz konkret an Bisexualität, die Freud ja eigentlich als eine Identitätskategorie behandelt. Freud interessiert sich nicht so sehr für bisexuelles Begehren, sondern für die bisexuelle Identität, dass wir weibliche und männliche Anteile in uns tragen, mehr oder weniger zum Ausdruck bringen, da Gewichtungen entwickeln. Dieselben Worte für so unterschiedliche Felder zu verwenden, scheint mir mitunter nicht leicht. Wie umgehen mit Begriffen, die Freud verwendet und die uns heute anders selbstverständlich werden? Beziehungsweise glaubt ihr, dass die Psychoanalyse mehr sich öffnen soll gegenüber zeitgemäßen Verwendungen von Begriffen? Oder ist die Ausrichtung auf, wo kommen wir her und was haben wir für Konzepte, dringend notwendig für die eigene Identität der Psychoanalyse?
Ich habe vorher auch den Begriff der Bisexualität, also wie ihn Freud verwendet, auch ein bisschen kritisiert. Und zugleich denke ich, dass der Begriff trotzdem, so wie ihn Freud verwendet hat, radikaler ist, als wie Bisexualität im Sinne auch einer sexuellen Orientierung heute verwendet wird. Mhm. Also ich denke, also auch als Philosophin und von meinem philosophischen Selbstverständnis her, dass es wichtig ist, immer wieder nachzulesen und immer wieder zu schauen, wie wurden da Begriffe verwendet und wo kommen diese Begriffe her, weil ich tatsächlich finde, dass sie, so wie sie bei Freud an vielen Stellen zum Beispiel, aber auch bei vielen anderen angelegt sind, durchaus viel radikaler und offener sind, als wie sie zum Teil heute verwendet werden. Deshalb, also ich finde es sehr wichtig, immer wieder auch frühere Theorien zu lesen und zu schauen, was können wir davon produktiv machen. Also genauso würde ich auch sagen, kann man aus heutiger Perspektive nach wie vor Platon, Aristoteles, Spinoza und so weiter lesen, weil ich finde das nach wie vor wichtig, da zu schauen und ideengeschichtlich zu schauen, was ist mit diesen Begriffen gemeint und was beinhalten sie alles.
Mir sind in eurem Buch mindestens drei verschiedene Positionen zum Oedipus-Komplex aufgefallen. Hin Wolf, die ihn als Helden-Epos verabschieden möchte. Dann das, was du eben beschrieben hast, den Oedipus-Komplex als eine ödipale Situation, in der sich immer wieder neu alles konstelliert, ein ganzes Leben lang. Oder auch Theresa de Lauretis, die mit La Planche den Oedipus-Komplex als Teil einer Mythologie beschreibt, wo man sich fragen kann, ist das was wir brauchen und was sich so selbstverständlich halten muss, oder sind wir eigentlich jetzt mit ganz anderen Phänomenen beschäftigt, die wir mit einer ödipal orientierten Denkweise gar nicht erfassen können?
Vom metatheoretischen Standpunkt her würde ich so verstehen, dass wir und auch verstehen wollen, dass psychoanalytische Theorien versuchen, sich psychischen Phänomenen anzunähern und dass wir aber auch diese Theorien nicht mit dem psychischen Geschehen selber verwechseln dürfen. Also es sind Theorien, mit denen wir versuchen, etwas zu verstehen, mit denen wir uns annähern und die wir aber auch aufs Spiel setzen müssen und immer wieder befragen müssen, ob sie in diesen Kontexten sinnvoll sind und was für Implikationen oder auch für Konstruktionen damit verbunden sind, die vielleicht etwas ermöglichen und etwas anderes aber auch verhindern. Also ich denke, dass es wichtig ist, metapsychologische Theorien nicht zu universalisieren oder nicht zu transzendentieren, sondern dass wir sie wirklich als Reservoir verstehen, um uns verschiedenen Phänomenen anzunähern. Und es kann sich auch verändern. Manchmal werden wir vielleicht eher ödipale Theorien heranziehen und in späteren Stunden derselben Analyse werden wir es vielleicht wieder verwerfen müssen oder es wird uns anderes in den Blickpunkt geraten. Und ich glaube, das ist etwas, was ich wichtig finde. Immer wieder zu schauen, wie können wir bestimmte Phänomene verstehen.
So kann man den Oedipus-Komplex auch als ein Narrativ verstehen, als eine Möglichkeit, diese rätselhaften Botschaften, mit denen man als Säugling und bis zum Kleinkindalter und als Kind konfrontiert ist, zu übersetzen. Also so versteht sie auch La Planche, als ein Narrativ psychisches Geschehen zu übersetzen. Und daneben gibt es andere, die aber noch nicht erfunden worden sind. Und ich glaube, das ist etwas, was es heute so schwierig, so komplex und so spannend macht, dass wir nebeneinander ganz unterschiedliche,
auch widersprüchliche Theorien haben.
Die aber auch ihre Berechtigung haben. Und es gibt Menschen, deren Subjektgenese gänzlich sich unterscheidet von anderen Menschen. Ich meine, jede unterscheidet sich natürlich, aber so gänzlich anders. Eben Vater, Mutter, Kind, klassisch. Und der Ödipus wird sich finden lassen. Und dann eine ganz andere Konstellation. Und man fragt sich, ist der Ödipus-Komplex wirklich jetzt die geeignete Geschichte, um hier was zu verstehen? Die Frage ist nur, was sind die anderen Geschichten?
Hamlet ist immer mal wieder im Gespräch dafür.
Ja, und Spiel und Kreativität, wie du vorher auch angemerkt hast, Winnicott, inwieweit wäre das eine Möglichkeit, da wegzugehen von was so geschlechtsbezogenem oder an Geschlechtern aufgehängtem psychischen Geschehen?
Mir kommt vor, dass der späte Lacan das versucht, da spielt aber der andere dafür dann auch keine Rolle mehr. Mhm. Ja, das ist dann eine Lösung, die man aus sich selber generiert, so wie James Joyce durch sein Schreiben sich eine Stabilität zu finden versucht. Und ich denke, das sind schon radikal unterschiedliche Formen, ob ich jetzt sage, da braucht es einen Dritten oder ob der Dritte kein Thema ist und kein Thema wird. Aber ich würde gerne noch auf was anderes zurückkommen, nämlich, dass Queer ja nicht etwas ist, was erst die letzten Jahre als Begriff existiert. Das hast du vorher schon beschrieben. Judith Butler spricht ja auch von einer queeren Zugangsweise. Und eine Frage wäre, ob es durch diese Ausrichtung oder die Betonung von Queer eine neue Orientierung auch von feministischer Theorie gibt oder eine Betonung von einer bestimmten Art von feministischer Theorie oder ob das queere Denken sich auf eine Weise auch gegen einen feministischen Ansatz setzt, gegen bestimmte feministische Ansätze.
Es gibt ja eine sehr, sehr große Breite feministischer Ansätze, die noch immer nebeneinander bestehen. Also es gibt sozusagen, ausgehend von Judith Butler, gibt es heute den Begriff Queer-Feminismus. Ich finde aber, dass queere Aspekte sich durchaus in den Arbeiten von zum Beispiel den frühen Arbeiten von Luise Irigaray gefunden haben und sich auch durch das philosophische Werk von Helen Csiksu ziehen. Beide haben sehr früh in den 70er Jahren feministische Ansätze entwickelt, die einerseits die Monopolisierung und die Norm des Männlichen kritisiert haben, die dem aber nicht eine essentialistische Form von Frausein oder Weiblichkeit entgegengesetzt haben, sondern die Frau als das verstanden haben, was das radikal andere ist, als das, was auch nicht benannt werden kann, das, was sich entzieht, das, was im Kommen bleibt, das, was subversiv ist. Und ich finde, dass sich hier ganz viele, ausgehend davon, wie beide, Irigaray und vor allem Csiksu, die Frau beschreiben, ist es ganz, ganz ähnlich, wie queer heute beschrieben wird. Also so etwas sehr radikal Offenes, was sich nicht auf eine Wesenhaftigkeit bezieht, sondern als etwas, das erst gefunden werden muss und als etwas, das auch immer im Kommen bleibt. Auf einer praktisch-politischen Ebene wird es manchmal feministische und queere Ansätze auch als widersprüchlich empfunden. Es braucht zum Teil Identitätspolitik auf einer politischen Ebene, um nach wie vor Frauenrechte, aber auch Schwulen, Lesben, Transrechte durchzusetzen und zu vertreten, und zugleich richtet sich Queer explizit gegen identitätspolitisches Handeln. Und ich denke, beides ist wichtig und es kann auch nicht ineinander aufgelöst werden, sondern es ist ein jeweils sich gegenseitiges Befragen und vielleicht auch eher eine dialektische Beziehung.
Hättet ihr eine Vision, wie Psychoanalyse und queeres Denken sich in den nächsten 20, 30 Jahren miteinander entwickeln könnten? Nämlich sowohl eine Vision, was jetzt konkrete Ausbildungsformen betrifft, als auch klinisches Arbeiten, aber vielleicht auch theoretische Punkte, wo es möglich sein könnte, dass es da noch zu einer Verstärkung der Kooperation kommen kann.
Mir ist wichtig, dass beides, Psychoanalyse und Queer Theory, schon natürlich unterschiedliche Felder sind und es Differenzen gibt, die auch nicht aufgelöst werden sollen. Es ist ganz klar, dass die Psychoanalyse auch eine Behandlungsmethode ist, dass sie ein anderes Interesse hat, eine klinische Methode ist. Queer Theory sich sehr stark im politischen Kontext verortet. Und ich fände es auch gut, wenn queere Theorien mehr von dem, wie Psychoanalyse zum Beispiel die Subjektgenese denkt, nämlich als konflikthaft mit bedenken würde und dass auch queeren Ansätzen vielleicht helfen würde, queer nicht zu essentialisieren oder queer nicht zu einer Identität erstarren lassen. Und umgekehrt denke ich, was aus queerer Perspektive mir wichtig scheint für die Psychoanalyse ist, vielleicht auch mehr mitzubedenken oder zumindest im Auge zu haben, dass es auch Machtdiskurse und gesellschaftliche Diskurse gibt, die wesentlich für die Subjektgenese sind und sich da einschreiben und dass ja Konzepte, Begriffe immer wieder auch kritisch hinterfragt werden müssen und auch immer wieder mitbedacht werden muss, welche Konsequenzen hat es, bestimmte Begriffe zu verwenden und andere nicht zu verwenden und auch eine Verantwortung dafür zu übernehmen, welche Begriffe man verwendet und welche nicht oder das im Auge zu haben, dass man damit auch eine Wirklichkeit mitunter mitschafft.
Ja, das wird auch zu meiner Vision passen, die ganz basal daherkommt. Aber diese Offenheit wünsche ich mir, dass so wie vor, ist noch nicht so lange her und gilt vielleicht auch heute nach wie vor in einigen Kreisen als Meinung, dass Transpersonen nicht psychoanalytisch zu behandeln sind. Punkt. Weil sie psychotisch sind. Dass man von solchen strikten, sehr hermetisch geschlossenen Theoriegebäuden sich entfernen kann. Also Offenheit, ich wünsche mir Offenheit. Und meine Vision in 20 Jahren, 30 Jahren, keine Ahnung, aber jetzt, dass sich Kolleginnen, Kollegen auch ein bisschen damit beschäftigen, was es für nicht heteronormativ lebende Menschen bedeutet, wenn man in Ausbildungen solche Sätze hört, wie ich da vorher zitiert habe. Also ich finde eine gegenseitige Befruchtung, ich bin eher in der Analyse beheimatet als in der Queer Theory. Ich wünsche mir eine Befruchtung der Psychoanalyse durch die Queer Theory im Sinn eines Sich-Öffnens und eines Weiterdenkens.
Das waren die philosophischen Brocken für heute. Sie waren dem Buch Queering Psychoanalysis gewidmet. Ich bedanke mich bei meinen Gesprächspartnerinnen Esther Rutfless und Barbara Zack, die das Buch herausgegeben haben. Musikalisch beteiligt waren Soki mit Queere Tiere, Planning to Rock mit All Love's Legal und The Kinks mit Lola. Es verabschiedet sich für Redaktion und Technik Ulrike Kadi.